Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Ich bin Thomas Kirchberg. Eigentlich sollte der Titel unserer heutigen Folge lauten Wut und Widerstand. Warum polarisieren die Grünen so? Doch dann erschütterte am Mittwochabend ein gewaltiges Beben das politische Berlin. Die Ampelkoalition im Bund ist dabei krachend in die Brüche gegangen.
Ja, und wir haben angesichts dieses für unser Land dramatischen Ereignisses kurzfristig das Thema des heutigen Podcasts erweitert und fragen: Ampel am Ende, die Grünen zwischen Volkszorn und politischen Herausforderungen. Uns interessiert vor allem, wie will die Partei diesen Spagat meistern?
Dazu erhoffen wir uns Antworten von einem Mann, der sicher viel dazu zu sagen hat. Patrick Friedl, Abgeordneter im Bayerischen Landtag für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Friedl.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Patrick Friedl, geboren 1970, ist Jurist und gewann bei den Bayerischen Landtagswahlen 2018 als erster Grünen-Politiker in Nordbayern ein Direktmandat. Aufgewachsen in Rothenburg ob der Tauber, absolvierte er sein Abitur 1989 und leistete anschließend seinen Zivildienst. Nach seinem Jurastudium in Bayreuth und Würzburg war er von 1999 bis 2002 als Rechtsanwalt tätig. Anschließend arbeitete er bis 2018 als Mitarbeiter im Bundestagsbüro von Hans-Josef Fell und Dieter Janicek. Parallel dazu engagierte er sich in der Kommunalpolitik und sitzt seit 2008 im Würzburger Stadtrat. Friedl lebt mit Frau und Tochter im Würzburger Stadtteil Frauenland.
Herr Friedl, wie schwer lastet der Druck des Koalitionsbruchs auf den Grünen? Haben die Grünen die Kraft und das Zutrauen, in diesen stürmischen Zeiten wieder Boden gut zu machen?
Also ich kann jetzt einen grünen Blickwinkel einnehmen. Ich glaube aber, dass das nicht der ist, der jetzt angesagt ist, was die Koalition angeht. Eine Koalition wird gebildet dafür, in Deutschland die Regierung zu führen und das Land nach bestem Wissen und Gewissen in die Zukunft zu steuern. Und diese Verpflichtung sind die Koalitionsparteien eingegangen. Und aus der Verpflichtung hätte ich sie auch nicht entlassen. Die haben sich selbst daraus entlassen. Ein Partner wollte offenkundig nicht mehr in der Form weitermachen. Und von daher ist mein Blickwinkel eigentlich einer, der die Verantwortung in den Blick stellt. Und das war das Erste, was mich auch da bewegt hat. Die staatspolitische Verantwortung habe ich nicht in hinreichendem Maße wahrgenommen. Und das ist das, was mich daran beschäftigt. Und das ist auch das, was die Menschen interessiert. Ob die Grünen daraus besser oder schlechter hervorgehen, wer derjenige ist, der davon sozusagen profitiert oder nicht profitiert, das ist nicht meine erste Betrachtungsweise, sondern die ist erstmal, wir sind alle gewählt dafür, dass wir für die Menschen eine gute Politik machen. Und mein Eindruck ist, dass der Wille zur Einigung innerhalb der Koalition schon länger nicht mehr groß ausgeprägt war und jetzt in der Form sozusagen sich verdichtet hat, dass es einen von den dreien gibt, der nicht mehr die Koalitionsvereinbarung als das Maßgebliche gesehen hat, sondern seine neue politische Ausrichtung definiert hat und gesagt hat, und daran müsst ihr euch jetzt mit orientieren. Das funktioniert nicht. Und das hat sich halt in einer Weise verdichtet am Mittwoch bis hin zu dem Satz, dann gehen wir doch gemeinsam auf eine Vertrauensfrage zu und gehen auf Neuwahlen zu, dass das dann auch zum Bruch geführt hat. Aber das hat ja der Kanzler dann auch ganz deutlich beschrieben. Also insofern ist mein Blickwinkel wirklich einer, der von den Grünen weggeht, weil das hat mit uns nur als Partner innerhalb dieser Koalition zu tun. Und welchen Anteil haben wir daran, dass das da hingekommen ist? Da können wir auch gern drüber reden. Ist für mich aber erstmal die Betrachtungsweise auf das, was da passiert ist, nicht das, was es mit den Grünen dann macht.
Ja, ja. Das eine ist sicherlich die staatspolitische Verantwortung. Das hat ja auch beispielsweise Herr Wissing nochmal ausdrücklich betont und seine persönlichen Konsequenzen auch daraus gezogen, dem aus der FDP ausgetreten ist und nunmehr auch im Kabinett von Scholz bleibt.
Und dafür ist ihm auch wirklich großer Respekt zu zollen, weil ich finde, der hat in seiner Art und auch was er gesagt hat, den für mich zentralen Punkt getroffen. Wir sind zwar dafür da, dass wir mit unterschiedlichen Positionen Politik machen und dass wir diese Politik auch dafür Rückendeckung in der Bevölkerung holen. Wir haben als Grüne, und da kommen wir sicher gleich zu, aus guten Gründen unsere Position und versuchen die dann auch in politisches Handeln umzusetzen. Aber das, was Herr Wissing doch sehr deutlich gemacht hat, es hat daran gefehlt, den Willen, Brücken zu bauen. Und damit hat er schon auch sehr in seine eigene Gruppe geleuchtet, weil sonst hätte er nicht den Schritt gemacht, auszutreten, als jemand, der mal Generalsekretär war, der 10 Jahre Regierungsverantwortung in Ampelkoalitionen getragen hat, um zu sagen, ich sehe meine staatspolitische Verantwortung und das Brückenbauen als wichtiger an, als dass ich die Position meiner Partei herein.
Nur hatte man ja nicht nur den Eindruck, dass die FDP nicht mehr kompromissbereit ist, sondern dass gerade in der Endphase vor dem Bruch alle drei Partner ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass die Kompromissfähigkeit arg gelitten hat. Es ist ja nicht so, dass SPD und Grüne stets kompromissbereit waren, sondern wenn ich mir vorstelle, die drei Wirtschaftspapiere, die von den unterschiedlichen Protagonisten SPD, Grüne und FDP dann vorgestellt worden sind, ist alles andere als ein Kompromissangebot gewesen.
Aber solche Dinge haben immer eine Geschichte. Und die Geschichte ist, die Vorbereitung der Haushaltsberatung war im August ausverhandelt. Und im September wurde das wieder komplett in Frage gestellt, und zwar einseitig vom Finanzminister. Also deswegen kann man nicht sagen, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass drei ihre Positionen in Richtung Wirtschaftspolitik getrennt voneinander in die Öffentlichkeit getragen haben, wäre zusammenhanglos. Das hat damit zu tun, dass diese Einigung, die vorhanden war, nicht mehr aufrechterhalten worden ist. Und dann ist es ja so, wenn wieder neu alles ausgehandelt werden muss und jeder legt nochmal Dinge auf den Tisch, die nicht kompatibel sind, dann wird es natürlich extrem schwierig. Wobei ich jetzt schon von meiner Wahrnehmung, und es wurde auch, glaube ich, aus Sicht von der FDP und Herrn Lindner nicht bestritten, Robert Habeck hat ganz viel auf den Tisch gelegt. Also in dieser Dreierverhandlung kamen viele Dinge aus grüner Sicht, die uns nicht Spaß gemacht haben, sie auf den Tisch zu packen. Und wir haben bis an die Grenzen dessen, was wir aushalten können, auch schon Dinge mitgetragen. Ich erinnere nur daran, dass wir mitgegangen sind, die Sektorziele im Bereich Klimagesetzgebung sozusagen so weit zurückzunehmen, dass die gegenseitig atmen, was dazu geführt hat, dass die fehlenden Zielerreichungen in der Verkehrspolitik dem erfolgreichen Energiewendepolitik gegenübergestellt werden konnten. Und das war auf Wunsch der FDP. Also insofern, ich kann es nicht ganz erkennen, dass man allen gleich sagt, sie waren nicht bereit dazu. Also da gab es schon aus meiner Sicht, klar, habe ich auch eine grüne Brille auf, streite ich nicht. Aber ich glaube, auch wenn man ein bisschen objektiver drauf guckt, gab es schon große Unterschiede, wer zu was bereit war.
Bei dem Thema Sektorziele war ja insbesondere Herr Wissing derjenige, der darauf drängte, dass die Sektorziele aufgelöst wurden.
Aber nach den gestrigen Aussagen von Herrn Wissing ist für mich die Frage, war es im Kern Herr Wissing, oder gab es noch andere, die ganz stark gezogen haben? Und Herr Wissing hat, finde ich, sehr deutlich gemacht, er hätte sich verkehrspolitisch gerne mehr gewünscht, auch an Brücken, aber auch an offenbar aus eigener Überzeugung, als er innerhalb seiner eigenen Gruppe durchsetzen konnte.
Das war ein Ergebnis der Gespräche innerhalb der FDP, ohne Zweifel, die sie aufgetreten sind. Ich glaube, er wollte auch nicht anfangen, jetzt innerhalb der Gruppe dann Verantwortliche zu benennen. Gestern Abend sagt Sigmar Gabriel, konsequenterweise hätte man eigentlich nach dem Einmarsch in die Ukraine seitens Russland, hätte man eigentlich erkennen müssen, dass dieser Koalitionsvertrag in der Form nicht mehr funktionieren wird. Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kam das erschwerend hinzu, sodass wir eigentlich, das ist vergangen, insofern müßig darüber zu diskutieren, aber eigentlich fanden doch nach diesen zwei Ereignissen fanden permanent neue Koalitionsgespräche statt oder hat man neu ausgehandelt, was ist machbar? Und das hat aus meiner Wahrnehmung natürlich die Effizienz von Regieren massiv eingeschränkt und auch dazu geführt, dass Absprachen nicht mehr gehalten haben und all solche Dinge, die dann das Regierungshandeln über die letzten 2 Jahren ja wirklich für uns als Bürger in der Wahrnehmung extrem schwierig war.
Also da bin ich dem Herrn Wissing jetzt wirklich sehr dankbar, dass er gestern mal ein paar Sätze dazu gesagt hat. Und ein Schlüsselsatz, den er für mich da gestern gesagt hat, ist, er hätte sich gewünscht, dass Dinge intern ausverhandelt werden und nach draußen gemeinsam dazu gestanden wird. Und Da gab es erkennbar ab dem Jahr 23 im Frühjahr sehr viel Bereitschaft, das nicht zu tun. Das war ab dem, aus welchen Gründen auch immer, ein Entwurf eines Gesetzes, nämlich das Heizungsgesetz, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ab da war erkennbar, dass jede verhandelte Position, ich kann mich da an den Februar 23 sehr lebhaft erinnern, da wurden die Positionen dazu ausverhandelt und nach der Pressekonferenz über das Verhandlungsergebnis gab es am selben Tag eine Mitteilung aus dem Regierungskreis der FDP damals, das müssen wir nachverhandeln. Und so kann eine Regierung nicht auftreten. Klar kann ich dann sagen, an dem Punkt war eigentlich schon erkennbar, dass es so auch nicht gut weitergehen kann. Und wir haben ja viele solche Wellen gehabt und jedes Mal die Hoffnung, vielleicht klappt's jetzt, ja. Und irgendwann war es dann halt aufgebraucht. Der Kanzler hat es ja vorgestern beschrieben, das Vertrauen war aufgebraucht. Aber was ich nicht verstehen kann, es war für alle erkennbar, dass es zum Schaden aller ist. Und da habe ich mich auch manchmal über meine eigenen Leute geärgert, aber ich habe mich natürlich ganz stark über andere Koalitionspartner auch geärgert, weil es war halt schon oft erkennbar, es wurde was ausverhandelt, es wurden Ergebnisse auf den Tisch gelegt und kaum, dass sie da waren, hieß es, da müssen wir nochmal nachverhandeln. Und das ist ein Regierungshandel, das kann so nicht funktionieren.
Aber interessant ist ja, dass vor allen Dingen die Grünen sehr viel Wut und Verdruss seitens der Bevölkerung abbekommen und sie vor allen Dingen dafür verantwortlich gemacht werden, von vielen Menschen, dass dieses Regierungshandeln so war, wie es war und am Ende gescheitert ist. Woher kommt das? Auch diese Wut auf die Grünen, diese Ablehnung, man muss jetzt nicht unbedingt auch noch Herrn Söder zitieren, der ja letztendlich seit Jahren ein Grünen-Bashing betreibt. Woher kommt das?
Und zum einen, ich denke, wir kommen auf Markus Söder nochmal, war es ja von Beginn an Ampel-Bashing, dass er dann noch explizit als Grünen Angriff verfeinert hat oder besser gesagt immer parallel laufen ließ und uns dann zum Hauptgegner erklärt hat. Was ja in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland völlig surreal ist.
Ja. Ja?
Aber er hat es gemacht und zieht es seit Jahren durch. Ich glaube, dass das aus der Bevölkerung anders gesehen werden könnte. Wir Grünen sind in den 70er Jahren entstanden und in den 80er Jahren auf die politische Bühne getreten. Und der Hintergrund waren ganz viele unterschiedliche, wichtige gesellschaftliche Felder, Probleme und notwendige Entwicklungen, die die Grünen in eine Gruppierung gebündelt haben und dabei auch sehr schillernd aufgetreten sind, auch kontrovers. Und von da haben wir ja Jahrzehnte daran gearbeitet, dass die Menschen, die das Bild, das sie da auch sehr stark, also ich kann mich an die Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß erinnern, der ganz drastische Bilder über uns permanent in der Öffentlichkeit auch gesprochen hat. Also auch davon hat wahrscheinlich Söder einiges übernommen. Und wir haben es sozusagen vermocht, durch diese intensive inhaltliche Arbeit, ganz stark auch kommunal geprägt, dass die Menschen ein Zutrauen zu uns und zu unserer Arbeit und zu dem, warum wir die Dinge tun und für was wir sie tun. Und das hat gegipfelt in der Phase, wo sich gezeigt hat, dass das, worüber wir Jahrzehnte gesprochen haben, in die Alltagsrealität der Menschen gekommen ist. Nämlich die Klimakrise hat uns erreicht und zwar so drastisch erreicht, dass es die meisten verstanden haben. Emotional vor allem verstanden haben. Und es ist damit im Bewusstsein angekommen. Und daraus haben wir eine Verantwortung gekriegt, aber man muss sich mal anschauen. 2021, wir haben keine 15% bekommen. Wenn man jetzt mal die Nichtwählenden abzieht, sind es vielleicht 12% der Bevölkerung, die Grünen jetzt aktiv in der Regierung gewählt haben. Und das war die Basis dafür, dass wir eine große Veränderung, und das war ja damit sind wir angetreten, dafür sind wir da, das ist der Kern, warum wir Politik machen. Und dann kriegen 100% die große Veränderung. Unser Veränderungsdruck. Unsere Anspruch daran, dass wirklich was getan werden muss. Und dass wir da auch genau hinschauen. Und dass wir die Aufgaben definieren. Und dass wir das dann auch in Gesetze bringen, die den Menschen dazu bringen, dass sie sich verändern müssen, dass sie andere Entscheidungen treffen müssen in ihrem Leben. Und ich sage mal, die Aufgabe haben wir übernommen, den Auftrag haben wir angenommen. Und dass der in dem Moment, wo das dann tatsächlich stattfindet, für 70-80% der Bevölkerung dann plötzlich so ist, dass sie das etwas veränderte und auch gelockerte Bild zu den Grünen wieder antriggerbar ist zu dem, wo wir früher sozusagen leichter in die Ecke zu stellen waren, dass daran wieder angeknüpft wurde politisch. Das ist, glaube ich, nicht so überraschend. Und das macht dann auch aus, da ist ja was da, da ist eine Vorgeschichte da. Also bei Jüngeren vielleicht nicht ganz so groß, aber da ist es, glaube ich, auch nicht so das große Problem. Aber bei allem, sage ich mal, was Ü40 ist, die kennen andere Bilder, die kennen andere Sprache uns gegenüber und an der hat es angeknüpft. Und deswegen sage ich nicht, das ist nichts Neues, sondern das ist nur in der Art, wie von allen Seiten auf die Grünen herausgepickt werden als der, in Anführungszeichen, leichteste Hauptgegner. Ich würde aber mal sagen, es ist eigentlich der schwerste, weil wir treten mit echten Themen an, die mit Realität hinterlegt sind. Und an der Physik kann sich keiner vorbeilügen. Entschuldigung, man kann sich vorbeilügen, man kann da auch Präsident werden auf dieser Welt. Aber tatsächlich kann man daran physisch nicht vorbei. Das ist da. Und dann kann man sagen, man kann sich über unsere Lösungswege streiten, aber wir brauchen Lösungen. Und das ist das, wo alle anderen eigentlich liefern müssen. Und wir werden dafür in den Senkel gestellt. Und ich glaube, damit kommen wir Grünen klar, weil wir kommen ja da auch her. Wir haben das ja auch alles erlebt. Ich bin hier das erste Mal auf der Straße gestanden, Mitte der 90er. Und eine Frau kam auf mich zu, schaute mich grimmig an und wünschte mich auf den Mond. Und das kann weder mir als Person noch der politischen Inhalte, mit denen ich da jetzt gerade stand, da ging es um Gentechnik, das kann dem nicht gegolten haben. Sondern es hat aus meiner Sicht ganz klar dem gegolten, dass wir Dinge ansprechen, die man selber nicht haben möchte. Und keiner von uns will haben, dass wir uns verändern müssen, weil die klimatischen Bedingungen sich so drastisch verändern, weil unsere Lebensgrundlagen gefährdet sind, weil wir auf der Welt erleben, dass wir einen Artenschwund haben, dass wir eine Biodiversitätskrise haben, dass wir eine Klimakrise haben, dass wir uns um Wasser sorgen müssen, dass die gesunde Natur um uns herum weniger wird. Das drängt uns doch alle gemeinsam. Also ich kann mir nicht vorstellen, wer die Augen wach und offen hat, der das nicht wahrnimmt und sagt, das ist ein Problem für uns.
Ich glaube, es ist unstrittig, dass das Thema Klimakrise und notwendige Maßnahmen, dass das viele verstanden haben. Das war ja auch wirklich in Deutschland, aber in Europa, auf der Welt, haben ja auch die Ergebnisse von Klimakonferenzen dann gezeigt, ja, man hat es erkannt und man will in die richtige Richtung laufen, man kann das Tempo schreiten, aber auf jeden Fall, das Verständnis war da. Aber wir haben doch in Deutschland auch festgestellt, in dem Moment, wo die Konsequenzen für den Einzelnen erkennbar wurden, nämlich wenn in dem Moment, wo klar wurde, es ist dann, es hat Veränderungen für mich, ich muss auf etwas verzichten, nur es kostet mich Geld, es wird für mich eine Zumutung, da dreht sich ganz oft individuell die Sicht auf das Thema. Und dann tatsächlich haben auch manche Themen, und da muss man sagen, wie die Grünen das auch angehen, zumindest in der Wahrnehmung, führen dazu, dass man sagt, also so haben wir es nicht gewollt, oder es ist doch eine Zumutung, was ihr mit uns tut. Und dann, es ist eigentlich erschreckend, dass dieses Gebäudeenergiegesetz, dass das heute immer noch als permanentes Thema aufgerufen wird, wenn es um Herrn Habeck geht. Herr Habeck ist deutlich vielschichtiger als dieses Gebäudeenergiegesetz. Aber an der Stelle hat sich in meiner Wahrnehmung in der Bevölkerung mehr und mehr aufgebaut. Es wird sehr viel im Detail geregelt, mit klaren Vorgaben. Der andere Koalitionspartner hat geworben mit Technologieoffenheit. Der Markt soll es regeln. Die Grünen sind in ihrer Herangehensweise eher mehr am Detail und sagen, so soll es sein. Ich glaube, das Thema Verbotspartei, man muss drüber reden, weil es eine breite Wahrnehmung ist. Aber die Realität ist ja nicht die, dass sie sagen, das dürft ihr nicht mehr, das dürft ihr nicht mehr. Aber jeder sagt, die Grünen wollen die Bratwurst verbieten oder die Haustiere. Da ist auch, das ist so eine selbsterzählende Geschichte. Und natürlich vom politischen Wettbewerber auch mit befeuert. Das ist das politische Geschäft. Aber in der Wahrnehmung von der Art, wie Ihre Partei die die Gestaltung betreiben will, da gibt es auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied zu dem, was die Bevölkerung erwartet. Und ich glaube, das macht es im Moment. Da kommen jetzt noch, da wird es immer schwieriger für viele Menschen, das zu akzeptieren. Gerade Regeln im Detail und dann eine gewisse moralische Komponente, die in der Argumentation drinsteckt. Ja, wir sind mit der Moral verpflichtet, wir alle. Aber es ist besonders bei den Grünen in der Wahrnehmung, dass das diese moralische Überhöhung dessen, was ihr Vorschlag ist, so wird es in der Wahrnehmung der Bevölkerung, findet das statt. Und ich glaube, das macht es extrem schwierig. Oder das stellt manche so auf, dass sie eben Gegner sehen. Oder diejenigen, die sind schuld, erklärt aus meiner Sicht ein Teil. Ist aber auch die Frage, was müssten die Grünen da ändern oder geht das nicht anders?
Wir können Dinge immer verbessern. Also wir könnten jetzt ins Detail gehen und darüber sagen, was beim sogenannten Heizungsgesetz in der Kommunikation und im Vorlauf alles schiefgelaufen ist. Ich würde dazu gerne einen Punkt loswerden. Es ist nie öffentlich ernsthaft die Frage gestellt worden, was wollen die anderen denn? Wie wollen die anderen die Heizungswende machen? Die Debatte haben wir seit 1998 geführt. Wir haben dann begonnen mit dem Erneuerbare Energiengesetz, um im Strombereich das Problem anzupacken. Und wir haben angefangen, damals hieß es das 1-Liter-Auto, kann man sich erinnern, VW, Piëch hat sich reingesetzt, gesagt, das wird mal das künftige Fahrzeug. Stattdessen sind sie in den SUV-Bereich gegangen, um genau das Gegenteil zu tun. Und das war marktwirtschaftlich übrigens. Also es waren marktwirtschaftliche Entscheidungen. Man hätte damals sagen können, wir gehen auf die verbrauchsärmsten Fahrzeuge und stellen euch die in kostengünstig zur Verfügung. Und das hätten die auch gekonnt. Also es ist nicht so, dass die Technik war vorhanden. Das waren Marktentscheidungen. Und ich will jetzt zwei Stränge nicht vermischen, aber dann gehe ich jetzt kurz auf die Marktthematik. Es regelt sich nicht von selbst. Und ohne regulative Eingriffe laufen wir in der Klimakrise in einer Geschwindigkeit gegen die Wand. Und das haben wir sehr lange gesagt. Ich habe Wahlkämpfe damit geführt, wo mir gesagt wurde, damit habt ihr keine Chancen. Und wir hatten auch wenig Chancen damit. Und einmal bin ich direkt reingewählt worden, wo mir auch gesagt worden ist vorher, damit hast du keine Chance, dass du Klimaschutz thematisierst. Und dann haben mich die Leute direkt in den Landtag gewählt. Also das Bewusstsein ist da schon sehr entscheidend, wie die Menschen dazu stehen. Aber ich sage mal, wir werden mit Marktinstrumenten nie dahin kommen.
Nie alleine. So.
Ja, genau. Und die anderen kann man immer verhetzen, weil sie sind regulativ. Und regulativ, ob es jetzt Verbot oder Regelung oder Rahmenbedingungen, letztlich sind es ordnungspolitische Maßnahmen, die mit finanziellen Umstrukturierungen hinterlegt sind, um Veränderungen zu bewirken. Das muss man wollen. Und drum nochmal zu dem Punkt, also die Wärmewende ist seit mindestens im Jahr 2000 ein richtig wichtiges Thema. Wir haben 16 Jahre Regierungszeit erlebt, wo im Bereich Wärmewende nur in Richtung Erdöl die Bewegung war, dass da zumindest das Ende sichtbar wurde. Alles andere ist nicht passiert. Und wir brauchen die Klimaneutralität 2040. Eigentlich brauchen wir sie 2035. Bayerische Sicht. Bundessicht ist 2045, 2040. Wenn man es ernstlich anschaut. Im April ist das 1,5-Grad-Ziel gefallen. Das hat halt nur niemand wahrnehmen wollen. Jetzt wurde gestern wieder groß berichtet, jetzt sind wir bei 1,55 Grad für dieses Jahr. Wir wissen, dass das 1,5-Grad-Ziel schon weg ist. Wir kämpfen um die 2 Grad. Die 2 Grad heißen für unsere Region 4 Grad. Wer sich mal damit beschäftigt, was 4 Grad für Flora und Fauna bedeutet, ja, damit in Rückwirkung für uns, klar. Aber allein für unsere Grundlagen. Wir müssen die Anstrengungen extrem erhöhen. So, und da komme ich wieder zum Heizungsgesetz. Ich sehe nicht, wo irgendwo die Frage gestellt worden ist an die, die hetzend durch die Gegend gegangen sind. Und das kann ich deswegen sagen, weil wer die Erdinger Rede wahrgenommen hat, vom Vizeministerpräsidenten von Bayern, das war nicht populistisch, das war extremistisches Sprech mit offenen Beleidigungen. Und das in dem Punkt, wo er als Wirtschaftsminister und Energieminister von Bayern die Verantwortung gehabt hätte, selbst seinen Plan vorzulegen, wie die Energiewende in Bayern funktioniert. Und jetzt greife ich das einfach mal raus, weil da bin ich landespolitisch dran. Er hat Fachleute beauftragt, ihm zu sagen, wie die Wärmewende in Bayern gelingt. Die Fachleute haben ihn letzte Woche auf den Tisch gelegt oder vorletzte. Sie gelingt vor allem mit der Wärmepumpe. Und dann schreibt er ein Papier, in dem die Wärmepumpe nicht drinsteht, wo er nur Bioenergien, Holz und Wasserstoff reinschreibt. Und das meine ich, das ist die Unernsthaftigkeit von Klimapolitik, die so nicht gehen kann, wenn man denn die Ziele erreichen möchte. Mein Aiwanger sagt ja offen, ja, schauen wir mal. Ja, mit schauen wir mal, wissen wir genau, wo wir hinlaufen. Wir laufen sehendes Auge in eine Krisensituation, die uns Extremwetterlagen bescheren wird, die wir jetzt gerade auch wieder, und uns wird ja immer gesagt, macht keine Panik. Das höre ich jede Debatte im Parlament. Ich habe es gehört, jetzt wie ich am Dienstag zu Sturzfluten gesprochen habe. Und in der Woche vorher sind Menschen in Tiefgaragen zu Hunderten ertrunken. Mhm. Ich mache keine Panik, sondern ich stelle Realitäten dar. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Extremwetterlagen kriegen, die wir nicht kennen. Dass wir Regenfälle bekommen, wo wir uns auf die Sturzfluten vorbereiten müssen, damit wir wissen, wo die Gefahrenstellen sind. Und wir müssen uns auf Hitzesituationen einstellen, wo wir wissen müssen, wo die Menschen leben, die am stärksten gefährdet sind, damit sie in den stärksten Hitzephasen nicht in ihren Wohnungen bleiben, weil sie das nicht aushalten können gesundheitlich. Und das muss uns doch beschäftigen. Und das lege ich immer allen auf den Tisch und sage, so, ja, ihr müsst euch mit den Folgen beschäftigen und ihr müsst euch damit beschäftigen, wie ihr es lösen wollt.
Ich glaube, für das, was du gerade gesagt hast, würdest du relativ wenig Widerspruch ernten, weil das sind Fakten. Und deshalb zurück nochmal zu unserer Kernfrage. Woher kommt die Wut auf die Grünen und wo ist euer Anteil daran? Also du hast vorhin gesagt, wir haben die Hucke voll gekriegt sozusagen für das Heizungsgesetz, aber die anderen wurden nicht dazu gezwungen, zu erläutern, was ist denn die Alternative? Was wollt ihr denn? Da kann ich natürlich auch fragen, warum haben die Grünen sich nicht mehr gewehrt? Warum haben die Grünen nicht FDP und SPD unter Druck gesetzt und öffentlich klar gemacht, okay, was wir wollen, ist klar, aber was wollt ihr? Und was ich bemerkenswert finde, seit dem Rücktritt der Vorsitzenden Ricarda Lang, erlebt man ja eine völlig andere Person, die plötzlich beschwingt ist, die in einer Art und Weise offen spricht in Interviews, die mich zumindest sehr verblüfft hat. Und ich würde mir sehr viel häufiger wünschen, dass Politiker zu dieser Offenheit bereit sind. Auch in der Kritik an der eigenen Partei. Und die Zeit hatte in der vergangenen Woche ein Interview mit ihr. Und da sagt sie einen bemerkenswerten Satz über die Grünen, gerade wird meine Partei wieder stärker als Elitenprojekt wahrgenommen. Bei der sozialen Frage, aber auch kulturell und habituell, dass die CDU, Zitat, Grillen muss erlaubt sein, auf ein Wahlplakat drucken kann und so ein Plakat überhaupt eine gesellschaftliche Resonanz hat, das ist für uns ein ziemlich tragischer Befund. Würdest du dem zustimmen?
Im zweiten Teil ja, dem ersten nicht. Weil es ist kein Elitenprojekt, die Zukunft unserer kommenden Generationen in den Blick zu haben und da an Lösungen so hart zu kämpfen, dass wir dafür natürlich viel Widerstand kriegen. Also der eine Teil der Erklärung habe ich ja schon gegeben. Ja, ja. Der ist der traditionelle Widerstand dagegen. Und der ist doch in jedem Menschen, das ist vorhin ja offen gesagt worden, hier, der ist doch in jedem Menschen drin und wir sind doch alle nicht frei davon. Ich würde es mir ja auch anders wünschen. Ich möchte mich ja auch nicht groß verändern. Ich möchte meinen Lebensstil pflegen, wie ich ihn pflege. Ich war vielleicht halt schon dichter an dem dran, dass es mir nicht so schwerfällt, den so zu leben, dass ich mit den geänderten Bedingungen klarkomme. Also zum Beispiel, ich fliege einfach nicht. Ja, kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber für mich war das schon ganz früh eine Grundsatzentscheidung und die halte ich durch. Und so muss halt jeder Lebensentscheidungen für sich treffen. Die Frage zu den Grünen, und das ist vielleicht jetzt auch wieder die Aussage gemacht haben, die kann man jetzt elitär sehen, dass ich sage, ich fliege nicht. Ich kann aber sagen, die Eliten fliegen und auch die grünen Eliten fliegen. Das wird ihnen dann ja auch wieder vorgehalten als inkonsequent. Mhm. Wenn ich aber sage als Grüner, und da ist vielleicht der Spagat zu sehen, also ich nehme jetzt mal Katharina Schulze, weil sie ja so deutlich dafür mal angegriffen worden ist. Die hat in den USA studiert und hat dann mal eine Flugreise dorthin gemacht, um Freundschaften zu pflegen. Das wurde ihr ganz stark angekreidet, weil sie davon ein Posting gemacht hat. Und da wird gesagt, ist ja total inkonsequent. Warum fliegt die dahin? Ja, warum fliegen Grüne? Die wissen doch besser, das ist nicht gut. Wenn aber ich in die Öffentlichkeit trete und sage, ich fliege nicht, ja, ihr wollt uns nur belehren, ihr seid die Schulmeister, ihr stellt euch hin. Und das zeigt so ein bisschen, wirklich richtig machen können wir es nicht. Mhm. Will ich mich nicht entlasten davon, dass wir die Dinge besser machen müssen und auch besser kommunizieren. Ich hätte mir auch gewünscht, wir wären viel früher, viel lockerer und viel deutlicher gewesen. Und das ist, glaube ich, eine Konsequenz, die wir alle lernen zu ziehen. Wir müssen lockerer und auch deutlicher und schärfer mit unserer Konkurrenz umgehen. Und das nehme ich ja auch voll an, so, warum habt ihr nicht? Da sage ich, wir sind in der Form nicht politisch sozialisiert. Wir denken, wenn wir die richtigen Themen in der richtigen Form und auch mit der richtigen Gestaltung, wo man dann nur noch drum ringen muss, das Gesetz muss auch richtig ausgestaltet sein, die sozialen Härten müssen raus. Also wenn man sich das Heizungsgesetz heute anguckt, ich hätte mir gewünscht, das wäre so fertig vorgelegt worden, ja. Aber wenn man sich es heute anguckt, das ist doch kein Problem, sondern es ist ein Lösungsweg, der auch noch finanziell hinterlegt ist und den Leuten schafft, dass sie die Transformation schultern können, dass sie die Änderung schultern können. So, und da ist natürlich was dran. Und da kann ich sagen, da müssen wir immer besser werden. Wir brauchen auch mehr Leute, wir brauchen mehr Kommunikatorinnen, wir brauchen mehr Social-Media-Mitarbeiterinnen, wir müssen die Kommunikationswege besser pflegen und dann müssen wir klare Botschaften gemeinsam nach außen bringen, weil sonst werden sie nicht gehört. Wenn sie einer von uns an einer Stelle sagt, das wird nicht gehört.
Und das andere ist natürlich auch sicherlich eine klarere, offene Kommunikation, auch über die Fehler, die man gemacht hat. Und nicht nur sozusagen die Sprechzettel dann abfertigen und ja, was auch Ricarda Lang ja dann sehr selbstkritisch gesagt hat, wie ein Sprechautomat häufig auf viele Bürgerinnen und Bürger wirken, sondern wir müssen authentischer werden, klarer in der Kommunikation. Und das gilt halt in dem Sinne aus meiner Sicht besonders für die Grünen, weil sie eben sehr viel Wut und schlechte Laune auf sich ziehen seitens der Bürgerinnen und Bürger.
Ja. Jetzt ist Ihre Jugendorganisation ja vor kurzem sehr deutlich geworden. Der Vorstand zurückgetreten, in großen Teilen ausgetreten, weil aus deren Sicht die Grüne Partei, Bündnis 90 Die Grünen, definitiv nicht weit genug links ist. Ich glaube, man kann das wirklich aufgrund der Stellungnahmen auf diesen einen Punkt reduzieren. Und auch die neuen designierten Vorsitzenden haben sich ja auch klar positioniert, dass sie eine linke Jugendorganisation bilden wollen oder führen wollen. Wie passt das zusammen mit dem, was Sie ja letztlich an natürlich inhaltlichen Positionen, aber auch mit einem Pragmatismus aus der Regierungsarbeit, was Sie kommunizieren als Inhalte und Ziele und auch Maßnahmen, die Sie für die Umsetzung anwenden wollen?
Ja, auch da greife ich mal zurück auf Personen. Ein Gutteil der heutigen Bundestagsfraktion kommt aus der Grünen Jugend. Und die haben die pragmatische Politik alle mit vertreten und vollzogen. Und wir hatten, denke ich, mit den beiden letzten Bundesvorständen schon das Thema, dass sie angetreten sind damit, dass sie diese Form pragmatischer Politik nicht akzeptieren, sondern dass sie Prinzipien durchgesetzt haben wollen. Und wenn das nicht näherungsweise gelingt, dann sind sie auch in der falschen Partei. Die davor hat es noch deutlicher kommuniziert als die dann die beiden danach. Also Sarah Lee Heinrich war da sehr deutlich. Die war dann ja auch früher schon auf dem Absprung. Mhm. Und die war aber sehr stark vernetzt mit denen, die nachkamen. Und die haben dann auch gemeinsam beschlossen. Und wer sich das weiter verfolgt hat, die haben ja auch zusammen dann gesagt, sie wollen ein junges, grünes, linkes Projekt. Da sage ich dann, die hatten eigentlich die falsche politische Heimat gewählt. Ja, warum die gesagt haben, sie sind bei den Grünen, ich war nicht dicht genug dran, um die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Führung zu führen. Es ist halt so, wenn die nicht aus der Region sind, hat man keinen direkten Austausch. Mhm. Aber ich hätte die Auseinandersetzung tatsächlich genau um diese Frage geführt, weil ich habe da wenig wahrgenommen, außer unter dem Gesichtspunkt Klimagerechtigkeit, dass die zentralen Themen Klima, Naturschutz, Artenschutz die zentrale Rolle spielen, sondern da ging es um Umverteilung, ging um die soziale Frage, die eine wichtige Frage ist, aber die wir, finde ich, auch als Grüne auch pragmatisch erstaunlich weit ja auch schon bewegen konnten. Ne? Also wir haben die ganze Debatte ums Bürgergeld, zeigt aber auch, dass wir da ja deutlich weitergekommen sind, ja, als die Regierung vorher. Beim Mindestlohn arbeiten wir gerade dran, dass das auch gelingt, dass der nächste Schritt kommt, der nötig ist. Und drum tue ich mir schwer, weil das heißt dann einfach, sie sind mit der Art unseres politischen und wirtschaftlichen Systems so unzufrieden und meinen das über eine grüne Partei, die das mitvertritt, die da mit in Regierung ist, die das mit in den Regierungshandeln auch pragmatisch mitmacht. Da ist einfach die Kluft zu groß und dann sage ich, dann ist die Entscheidung auch richtig, wenn man feststellt, man ist da nicht richtig.
Also mehr ein personelles Thema als
ein Mich würde auch abschließend noch mal interessieren, welche Lehren, Patrick, ziehen die Grünen jetzt aus diesen 3 Ampeljahren? Was heißt das jetzt auch für die Ausrichtung, für die Zukunft? Was wollt ihr verändern, um wieder auch die Möglichkeit zu haben, in Regierungsverantwortung zu kommen und möglicherweise für das, was ihr tut, mehr Verständnis bei vielen Menschen in der Bevölkerung erntet?
Zum einen sage ich mal, was die Konstante ist. Die Konstante ist unsere politischen Inhalte und die Ziele, die wir begründet verfolgen. Die Veränderung ist, dass wir das sicher nicht in allen Themenfeldern so gleich durchhalten werden und auch anders artikulieren werden. Am stärksten war es in der Migrationspolitik, wo wir nicht nur schmerzhafte Kompromisse auf den verschiedenen Ebenen eingegangen sind, wo es auch Rückwirkungen hat auf unsere politische Ausrichtung. Wobei ich sage, die grundsätzlichen Linien, nämlich eine humanitäre Politik, Geltung des Asylrechts und Durchsetzung des Asylrechts, und da werden wir nicht wackeln. Und von daher werden wir eigentlich an vielen Themenfeldern sehr ähnlich weitermachen, wie wir herkommen und das auch wieder schärfen, indem wir unsere Ziele auch wieder deutlich machen. Ja, und da können wir jetzt ja aus dem Regierungshandel der letzten Jahre zumindest nachweisen, auf Feldern, wo wir uns stärker auch haben durchsetzen können und auch Politik bestimmen können, da hat sich viel getan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Energiefrage nehme, wir werden nächstes Jahr erleben, dass wir eher Richtung 60% beim Strom unterwegs sind. Und das ist ein drastischer Aufwuchs, den hat kein anderes Land, wenn ich es richtig gesehen habe, in Europa zu verzeichnen. Und daran konnten wir nachweisen, dass unsere Möglichkeiten der Veränderung auch groß sind. Und ich denke, auf solche Beispiele werden wir abheben. Das heißt, wir werden den Leuten versuchen, an dem, was wir wirklich bewegen konnten, deutlich zu machen, wie erfolgreich unsere Politik sein kann.
Herr Friedl, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, dass wir mit Ihnen dieses Thema austauschen konnten. Das war die 19. Folge von 2 alte weiße Männer. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Diskussion wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben.
Und ich danke den Hörerinnen und Hörern, dass ich hier mit dabei sein darf.
Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Ja, 2 alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.